Liebe Zuhörer unseres Radios, ich habe einen Brief bekommen vom Pater Dr. Michael Marsch. Er ist der Leiter des Hauses St. Raphael und er schreibt nach der Lektüre des Papstbuches über die Kindheitsgeschichte Jesu: Man meint, die Weihnachtsgeschichte und die Begebenheiten der Kindheit Jesu nun wirklich zu kennen. Wir haben sie auch oft genug gehört. Bei der Lektüre dieses Buches aber gewinnt man den Eindruck, davon noch nie etwas gehört zu haben. So gänzlich neu erscheint das altvertraute Geschehen. Es geht tatsächlich ein bisschen in diese Richtung, das werden Sie jetzt dann auch in den nächsten Tagen und Wochen feststellen, wenn Sie etwa die Auslegung vom Papst hören zu Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Was das wirklich bedeutet, das hören wir, das ist uns so vertraut, aber wir machen uns gar keine Gedanken mehr. Ja, was sind denn die Menschen seiner Gnade? Wie ist denn das zu verstehen? Sie haben jetzt auch einiges gemerkt beim Stammbaum Jesu. Wussten Sie das, dass der David mit seiner Zahl 14 der eigentliche Schlüssel davon ist? Und so gibt es vieles, was wir neu lernen dürfen. Jetzt sind wir schon beim zweiten Kapitel angelangt. Dieses trägt die Überschrift: Die Ankündigung der Geburt Johannes des Täufers und der Geburt Jesu. Alle vier Evangelien stellen an den Anfang von Jesu Wirken die Gestalt Johannes des Täufers und zeigen ihn als Wegbereiter für Christus. Der heilige Lukas hat die Verknüpfung der beiden Gestalten und ihrer Sendung in beider Kindheitsgeschichte zurückverlegt. Schon in Empfängnis und Geburt sind Jesus und Johannes einander zugeordnet. Dann äußert sich der Papst noch zur literarischen Eigenart dieser Texte. In je anderer Weise sind bei Matthäus wie bei Lukas die Ereignisse der Kindheit Jesu engstens mit Worten aus dem Alten Testament verbunden. Und das ist eben das, was der Papst aufzeigt, die Hineinverwobenheit des Neuen in das Alte Testament. Matthäus weist die Zusammenhänge für den Leser jeweils durch entsprechende alttestamentliche Zitate nach. Lukas spricht über das Geschehen mit Worten aus dem Alten Testament, mit Anspielungen, die im Einzelfall oft wie zufällig sein können und nicht immer als solche nachweisbar sind, aber im Ganzen doch unverkennbar das Gewebe der Texte formen. Bei Lukas scheint ein hebräischer Text zugrunde zu liegen. Jedenfalls ist die ganze Darstellung von Semitismen geprägt, also semitischem Sprachgebrauch, die sonst für ihn nicht typisch sind. Da muss man vielleicht noch ergänzen, auch sonst verwendet Lukas viele Semitismen. Ich denke an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, Lukas 15, wo fast jeder Satz mit Kai beginnt. Kai, Eipenho, Jesus, Kai, Kai, das heißt auf Deutsch und. Das ist wie ein Aufsatz eines Schülers in der Grundschule, der jeden Satz mit dann beginnt oder mit und. Das ist aber so typisch im semitischen Sprachgebrauch. Man hat die Eigenart dieser zwei Kapitel Lukas 1-2 von einer frühchristlichen Literaturgattung her zu verstehen versucht und man spricht von einer haggadischen Midrasch, das heißt einer Schriftauslegung durch Erzählung. Die literarische Ähnlichkeit ist unbestreitbar, schreibt der Papst. Und doch ist klar, dass die lukanische Kindheitsgeschichte nicht ins frühe Judentum, sondern eben in die frühe Christenheit gehört. Es ist mehr. Hier wird eine Geschichte erzählt, die die Schrift auslegt. Und umgekehrt, was die Schrift an vielen Stellen sagen wollte, wird nun erst sichtbar durch diese neue Geschichte. Es ist eine Geschichte, die ganz aus dem Wort kommt und die doch dem Wort erst seine volle Bedeutung gibt, die vorher noch nicht erkennbar war. Die hier erzählte Geschichte ist nicht einfach eine Illustration für die alten Worte, sondern die Wirklichkeit, auf die die Worte warteten. Sie waren den Worten allein nicht erkennbar, aber die Worte kommen uns ihrer ganzen Bedeutung durch das Ereignis, in dem sie Wirklichkeit werden. Man merkt hier ganz deutlich, dass die Heilige Schrift inspiriert ist. Und deshalb ist es auch so interessant, sich damit zu beschäftigen, weil man merkt, dass hier Sätze formuliert worden sind, die teilweise, ich denke an die Verheißung der Jungfrauengeburt, so vermuten die Exegeten mit guten Gründen, nicht einmal von dem, der sie geschrieben hat, richtig erfasst worden sind. Nicht einmal von Jesaja selber. Es sind einfach kryptische Worte, Worte voller Geheimnis, die irgendwie geschenkt worden sind, deren Sinn man aber nicht richtig erfasst hat. Das wird der Papst später noch näher darlegen. Aber im Rückblick auf das Christusgeschehen entfaltet sich der volle Sinn dieser Texte. Das heißt, sie haben auf die Wirklichkeit, die in Jesus Christus sie ereignet hat, gewartet, auf ihre Erfüllung. Wenn es so ist, fragt man sich, woher kennen Matthäus und Lukas die von ihnen erzählte Geschichte? Was sind ihre Quellen? Joachim Knirke, er hat den berühmten Matthäus-Kommentar bei Hertha geschrieben, sagt mit Recht dazu, es handle sich offenbar um Familientraditionen. Lukas deutet gelegentlich an, dass Maria, die Mutter Jesu, selbst zu seinen Quellen gehört. So besonders, wenn er in 2,51 sagt, dass seine Mutter all die Worte und Ereignisse in ihrem Herzen bewahrte. Nur sie konnte über das Ereignis der Verkündigung berichten, das keine menschlichen Zeugen hatte. Natürlich wird die moderne kritische Exegese solche Zusammenhänge als einfältig betrachten. Aber warum sollte es nicht solche Überlieferungen gegeben haben, die im engsten Kreis festgehalten und dabei theologisch geformt worden sind? Warum sollte Lukas die Aussage, das Bewahren der Worte und Ereignisse im Herzen Marias erfunden haben, wenn es keinen konkreten Anhalt dafür gab? Warum sollte er von ihrem Bedenken der Worte gesprochen haben, wenn man nichts davon wusste? Ich würde hinzufügen, dass sich so auch das späte Auftreten, vor allem der marianischen Überlieferungen, aus der Diskretion der Mutter und der Kreise um sie erklärt. Die heiligen Begebenheiten am Morgen ihres Lebens konnten nicht öffentliche Überlieferung werden, solange sie selbst am Leben war. Ja, das haben wir natürlich zu meiner Zeit in der Bibelauslegung ganz anders gelernt. Dieser haggadische Midrasch, das heißt erzählende Theologie, ist vollkommen konstruiert, vom Evangelisten erfunden worden, anhand der Texte des Alten Testamentes aufgebaut worden. Der Papst betont mit Nachdruck, dass es wahre historische Geschichte ist, die hier überliefert wird, die vielleicht in bestimmte literarische Formen gegossen wird, aber dass es wahre Geschichte ist. Und man muss eigentlich schon lachen über die Primitivheit einer bestimmten Schriftauslegung, die das als lächerlich abtut, dass die Mutter Gottes das weitergegeben hat. Natürlich hat sie es weitergegeben. Woher sollte sonst das Wissen kommen? Und dass sich die Evangelisten vollkommen aus den Fingern gesogen haben, ist ja wohl auch eine Lachnummer. Fassen wir zusammen. Matthäus und Lukas wollten in ihrer je eigenen Art nicht Geschichten erzählen, sondern Geschichte schreiben. Wirkliche, geschehene Geschichte. Freilich gedeutete und vom Wort Gottes her verstandene Geschichte. Das bedeutet auch, dass es nicht um ein vollständiges Erzählen ging, sondern um das Aufzeichnen dessen, was im Licht des Wortes und für die werdende Gemeinde des Glaubens als wichtig erschien. Die Kindheitsgeschichten sind gedeutete und von der Deutung her geschriebene, konzentrierte Geschichte. Besser kann man es eigentlich nicht formulieren. Zwischen dem deutenden Wort Gottes und der deutenden Geschichte gibt es ein wechselseitiges Verständnis und Verhältnis. Das Wort Gottes lehrt, dass in den Ereignissen Heilsgeschichte ist, die alle angeht. Die Ereignisse selber aber schließen ihrerseits das Wort Gottes auf und lassen nun die reale Wirklichkeit erkennen, die sich in den einzelnen Texten verbirgt. Es gibt eben im Alten Testament Worte, die sozusagen noch herrenlos blieben. Auch ein schöner Satz. Es gibt Worte im Alten Testament, die herrenlos blieben. Und dann verweist er auf Marius Reiser und Jesaja 53. Ich habe mir eigens ein Buch gekauft, in dem Reiser darauf eingeht, einer der besten und bekanntesten Exegeten unserer Zeit. Jesaja 53 ist das vierte Gottesknechtslied, das am Karfreitag vorgelesen wird und die Passion dieses Gottesknechtes schildert. Er liest das dann auf das Christusgeschehen hin und sie merken an jedem Satz, dass das auf Christus hin formuliert worden ist. Manche Richtung der modernen Exegese biegt und windet sich, um ja die Ähnlichkeit jetzt nicht zu sehr herauszustreichen, aber wenn man es einfach unvoreingenommen, selbst mit den modernen Mitteln der Textkritik zur Kenntnis nimmt und herangeht an die Texte, kann man nichts anderes sagen. Jesaja 53 hat auf die Erfüllung in Jesus Christus gewartet, wie der Papst sagt, ist sozusagen herrenlos dieses Wort, bis es in Christus erfüllt wurde. Es segne, heile und behüte sie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.